Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder mit einem neuen, ganz spannenden Thema heute. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel, moin moin in die Runde. Ja, was hast du vor heute mit uns?
Heute haben wir wieder einen Gast, einen sehr interessanten Gast haben wir heute. Freut uns sehr, dass wir heute Heidi Wagner bei uns haben. Hallo Heidi.
Ja, hallo die Herren.
Ja, hallo. Und ja, dich hören auch ganz viele andere, also nicht nur die Herren, sondern alle anderen hören dich auch. Und Jens, auf deine Frage, was haben wir heute Spannendes vor und warum haben wir die Heidi eigentlich heute hier? Ich gebe mal eine kurze Einleitung und dann stelle ich euch da draußen die Heidi mal vor, damit ihr auch wisst, worum es geht und wen wir heute Interessantes hier haben. Und zwar, jeder hat das vielleicht schon mal erlebt, ihr riecht irgendwie Parfum im Aufzug, ihr riecht Waschmittel im Treppenhaus, Raumduft in irgendeinem Wartezimmer bei Ärzten oder bei Physiotherapeuten. Und für viele Menschen sind halt so Düfte angenehm. Für andere aber sind sie eine unsichtbare Barriere. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, denn aktuelle Studien zeigen, dass Duftstoffe für empfindliche Personen mit erheblichen gesundheitlichen und auch sozialen Folgen verbunden sein können. Und gleichzeitig gibt es analytische Untersuchungen, die bislang darauf so unterschätzte Mischungseffekte auch im Parfum aufzeigen. Und das ist für den einen oder anderen doch ein Problem. Und deshalb haben wir uns heute die Heidi eingeladen. Heidi ist davon auch betroffen und sie wird uns gleich ein bisschen mehr dazu erzählen oder wir werden mit ihr darüber diskutieren. Ich darf euch ganz kurz die Heidi vorstellen. Freuen uns, dass du hier bist, Heidi. Heidi war viele Jahre beruflich im Bereich Mitarbeiterqualifizierung tätig und 2016 ist sie quasi gezwungenermaßen, wird sie uns auch gleich von berichten, in eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema multiple Chemikaliensensitivität, darum geht es heute, und auch Duftstoffunverträglichkeit hat sie sich auseinandergesetzt. Daraufhin hat sie ein Engagement im Selbsthilfebereich angefangen und aufgebaut und hat auch ein internationales Netzwerk zu diesem Thema aufgebaut. Und auch durch ihre früheren Tätigkeiten Wissen zu vermitteln und Kompetenz aufzubauen, das findet nun auf Ausdruck in verschiedenen YouTube-Videos, auch in Fachartikeln und auf Internetseiten. Alle Infos werden wir natürlich wieder verlinken. So, dann gibt es noch von Heidi als Co-Autorin auch noch aktuelle Studienpublikationen. Da werden wir uns auch gleich nochmal mit beschäftigen. Wir stellen ja auch hier immer Studien vor. Ganz oft macht der Jens das. Heute zeigt die Heidi uns mal eine aktuelle Publikation, die auch in Kooperation mit Professor Klaschka entstanden ist. Und da schauen wir nachher mal genauer drauf. So Heidi, ich glaube, das war so ziemlich ausführlich das, was wir auch vorher besprochen haben. Und jetzt direkt mal zum Einstieg. Also erst nochmal herzlich willkommen, dass du da bist und toll, dass du dich hier bei uns so zum Interview bereitstellst, finden wir ganz toll. Und wann hast du denn das erste Mal bemerkt, dass Duftstoffe für dich ein Problem sind?
Ja, also zunächst vielen herzlichen Dank für die Einladung und natürlich auch ein Hallo an die Zuhörer. Entschuldigung, aber ich bin ja Podcast unerfahren, deswegen habe ich dann nicht gleich dran gedacht. Ja, also meine Duftstoffunverträglichkeit, die hat sich innerhalb weniger Monate entwickelt, nachdem ich eine toxische Exposition hatte. Und da waren meine Atemwege und Schleimhäute so in Mitleidenschaft gezogen. Also ich hatte monatelang extreme Atemprobleme und Schmerzen. Und eigentlich habe ich auf eine Besserung gewartet und stattdessen fing ich an, auf Duftstoffe mit Schmerzen zu reagieren. Ich hatte Herz-Kreislauf-Beschwerden, ich hatte Konzentrationsprobleme. Ich muss dazu sagen, ich habe Duftstoffe immer geliebt. Ja, also das war für mich absolut neu und unverständlich. Und in meinem Job hatte ich ja viel mit Menschen zu tun, ne? Die machten sich dann hübsch für das Personalgespräch und kamen mit viel Düften. Und ich, ne? Hartes Mädchen, hart im Nehmen, durchhalten, aber es wurde immer nur schlimmer. Und im Extremfall hatte ich dann das Gefühl, dass mir jemand die Gesichtshälfte runterreißt. Und dann musste ich mich halt mit dem Thema auseinandersetzen und habe gelernt, dass der Trigeminusnerv maßgeblich an der Geruchswahrnehmung beteiligt ist. Und es gibt eine US-Medizinerin, Dr. Claudia Miller, und die weist darauf hin, dass die Trigeminusneuralgie ein häufiger Ausdruck des Toleranzverlustes ist, und zwar des neurologischen Systems gegenüber chemischen Stoffen. Und sie nennt den Prozess TILT, toxisch induzierter Toleranzverlust. Ja, und so hat sich dann meine chronische Multisystemerkrankung entwickelt, die multiple Chemikaliensensitivität, MCS. Aber es gibt ja viele Patienten, die mit Duftstoffen Probleme haben, ne? Also Menschen mit Allergien, Asthma oder Autismus, Chronik-Fatigue-Syndrom, Mastzell-Aktivierungsstörung oder Migräne. Also eine Studie von 2019 hat ermittelt, ein Drittel der Bevölkerung sei davon betroffen. In Deutschland war es jeder Fünfte, glaube ich.
Das ist schon ganz, ganz viel. Bevor wir da weiterkommen, wie lange beschäftigst du dich jetzt schon so damit und wie lange bist du schon quasi persönlich davon betroffen? Und noch eine Frage, wird es denn besser oder ist es besser geworden oder welche Einschränkungen hast du jetzt so im Alltag?
Nun ja, also ich habe seit 2016 damit zu kämpfen. Ich habe alles versucht, ne? Mir das mit positiven Affirmationen wieder sukzessive einzuführen und zu verschönern und die Schmerzen zu lindern und ja, so neuromodulistische Programme. Ich habe alles versucht, nichts hat auf die Dauer funktioniert. Im Gegenteil, je mehr ich solchen Expositionen ausgesetzt war, umso schlimmer ist es geworden. Und das ist eigentlich so typisch für MCS, also Professor Paul war das, der hat das beschrieben, dass das sind biochemische Prozesse. Ich glaube, der hat halt über 30 biochemische Prozesswege beschrieben. Das ist so ein Selbstverstärker, das ist so ein Teufelskreis und der schraubt sich hoch und wird immer schlimmer. Und deswegen warnen eben die klinischen Umweltmediziner seit Jahren, dann muss man Expositionen meiden.
Darf ich mal eine Frage stellen? Und zwar, du hattest von einem auslösenden Faktor gesprochen. Wo das Ganze bei dir losging, kannst du uns das mal beschreiben? Also was war dir sozusagen die Vorgeschichte?
Ja, also in meinem Fall war es eine monatelange Baustelle in der Wohnung, ne? Und das waren dann so ausgasende Bausubstanzen, aber primär waren es wahrscheinlich die starken Putz- und Desinfektionsmittel, ne? Und das in einem kleinen Raum ohne Fenster. Und da hat sich halt dann eine gefährliche Suppe aufgebaut und mein System hat es nicht verkraftet. Ich habe eine genetische Entgiftungsstörung. Ja, und dann war mein bisheriges Leben vorbei.
Weißt du, welche Entgiftungsstörung du hast?
Ja, es wurden da verschiedene Enzyme getestet, die allesamt nicht funktionieren. Es gibt ein paar genetische Faktoren, die das Risiko für MCS um das Dreifache erhöhen. Aber okay, da muss man jetzt dazu sagen, ganz viele Wissenschaftler weisen ja darauf hin, dass diese Prädisposition einer möglichen Entgiftungsschwäche ganz viele in der Bevölkerung haben. Das ist dann immer so diese kontroverse Diskussion, das ist kein Grund für MCS. Aber da kommen ja dann die anderen Faktoren mit dazu. Ja, also meistens lange Stressphasen, der Körper ist leer, keine körperlichen Ressourcen mehr mit Vitaminen und so weiter. Dann häufig Vorerkrankungen mit Atemwegserkrankungen oder pfeiferisches Drüsenfieber, oft auch Antibiotikatherapien, die multiplizieren das Risiko immens. Da gibt es auch eine Studie von Miller. Ja, und dann schließlich eine Expositionssituation. Und entweder einmalig hochdosiert, ne, zum Beispiel Pestizide, oder niedrig dosierte Expositionen über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel Schimmel in der Wohnung oder Baustoffe.
Heidi, du hast dich näher mit dem Thema Duftstoffen und entsprechenden auch mit so Studienpublikationen beschäftigt. Ich hatte es ja eben schon erwähnt und es gibt auch eine internationale Studie mit Professor Klaschka, die du auch umgesetzt hast. Und du kannst also so Aussagen treffend, so dass viele von vielen Betroffenen. Und welche Symptome sind denn in Verbindung so mit Duftstoffen am häufigsten?
Ja, also ich bin Professor Dr. Klaschka sehr dankbar für Ihr Interesse und für diese Studie. Und wir haben dann über 3100 Fragebögen aus 48 Ländern ausgewertet von Menschen, die alle Probleme mit Duftstoffkontakten haben, also gesundheitliche Probleme. Und das zeigt schon, es sind aussagekräftige Daten und nicht die Wehklagen einiger weniger. Und die meisten Teilnehmer stammen übrigens aus Deutschland und den USA. Und bei den häufigsten Symptomen, da ist ganz an der Spitze kognitive Probleme, also Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, dann Migräne oder Kopfschmerzen, Schleimhaut- oder Atemprobleme, Magen-Darm-Beschwerden wurde nur häufig genannt, Wortfindungsstörungen und Muskel- und Gelenkschmerzen. Und die Liste geht noch weiter. Was ich finde, das ein ganz interessanter Aspekt ist, 2/3 der Teilnehmer haben angegeben, dass sie eine Kontaktallergie haben. Ne? Duftstoffkontaktallergie hat man normal Hautreaktionen. Aber das Symptom Hautreaktionen ist ganz unten im Symptomranking zu finden. Aber 90% der Teilnehmer, die Probleme haben mit einer Kontaktallergie, haben auch Probleme beim Einatmen von Duftstoffen, wie 94% aller unserer Teilnehmer. Also das Einatmen von Duftstoffen ist der wichtigste Expositionsweg und kann eben zu vielfältigen Symptomen führen. Im Schnitt hat jeder Teilnehmer, muss man sich vorstellen, 10 unterschiedliche Symptome genannt. Ja, also die treten jetzt nicht gleichzeitig auf, sondern betreffen unterschiedliche Organsysteme und die Symptome können gleich beim Duftstoffkontakt auftreten oder zeitverzögert und eben bereits durch geringste Konzentrationen. Und mir ist nur wichtig, muss ich ergänzen, bitte nicht zu lapidar denken, naja, Duftstoffe, ach, dann zwickt es hier halt ein bisschen. 3/4 der Symptome werden als ziemlich ausgeprägt bis sehr stark eingestuft. Und viele Teilnehmer haben weitere Symptome gemeldet, wie Koordinationsprobleme, Brain Fog, physische Stressreaktionen. Duftstoffe können wirklich physische Stressreaktionen auslösen, das ist bekannt. Was weniger bekannt ist, sie können auch zu emotionalen Überreaktionen führen. Also das hat Alison Johnson schon 1996 festgestellt. Pestizide, aber auch Duftstoffe können sogenannte zerebrale Reaktionen auslösen. Und das zeigt sich dann in Depressionen oder Reizbarkeit oder Panikattacken. Und dann das Symptomthema möchte ich noch abschließen mit ein paar schwerwiegenden Symptomen, die auch genannt wurden, nämlich anaphylaktische bzw. anaphylactoide Reaktionen. Die Medizin macht hier ja einen feinen Unterschied. Parkinson- oder schlaganfallartige Symptome, Verlust des Sehvermögens, unter Umständen bis zur temporären Erblindung und unkontrollierbare Muskelkrämpfe. 1/3 der Teilnehmer berichtet von physischen Zusammenbrüchen. Also einer hat geschrieben, er ist in der Arbeit immer wieder zusammengebrochen und eines Tages kam es zum Herzstillstand. Also das sind schon wirklich mögliche schwerwiegende Symptome, die auf Duftstoffe zurückzuführen sind. Und man kann leider nicht sagen, aus der Nase, aus dem Sinn. Denn wenn die Expositionssituation vorbei ist, also der Duftstoff gar nicht mehr in der Umgebung ist, halten die Beschwerden womöglich trotzdem an, nämlich über Stundentage und wenn es ganz blöd läuft, sogar über Wochen. Bei nur knapp 6% hat sich die Beschwerde da auf den unmittelbaren Duftstoffkontakt beschränkt. Muss man sich mal vorstellen.
Ich habe 2 Fragen. Und zwar die erste Frage wäre, wie seid ihr eigentlich an diese 3.700 Daten gekommen?
3.152. Also das waren jetzt auch nur die Vollständigen. Ja, die Unvollständigen, ein paar haben dann kurz vor Ende aufgegeben, weil es ihnen zu lang war. Ja, wir haben das über Patientengruppen verteilt. Ja, also zumal über mein internationales Netzwerk. Dann hier in Deutschland habe ich geschaut, ne, Gruppen von Allergikern, Facebook-Gruppen mit Mastzell-Aktivierungsstörungen und haben halt überall auf diese Möglichkeit hingewiesen und haben die Patienten gebeten, das auch zu verteilen. Also wir haben hier weltweit etwas recherchiert und weitergeleitet und die Patienten gebeten, das ebenfalls weiterzuleiten.
Meine zweite Frage, andere Richtung. Gibt es bei diesen ganzen Kontaminationsthemen, gibt es da so Überlagerungseffekte oder so, wie soll man sagen, dass sich Allergien sozusagen überlagern? Also es fängt mit einer Problematik an und dann erweitert sich das Bild immer mehr auf unterschiedlichste Einflussfaktoren, Toxine, Inhalationsgifte oder ähnliches?
Ja, an der Stelle sollte man es vielleicht mal kurz trennen. Eine Duftstoffunverträglichkeit ist jetzt nicht automatisch eine multiple Chemikaliensensitivität. Ne? Ganz viele Patientengruppen, habe ich schon erörtert, können Probleme mit Duftstoffen haben. Aber bei der multiplen Chemikaliensensitivität ist es tatsächlich so, das hat sich dann auch so stufenweise entwickelt. Und das ist ganz typisch. Ne? Also ich war dann mal in der Klinik und da waren auch wieder frische Räume gestrichen und ich durfte kein anderes Zimmer nutzen. Und ich bin rausgekommen und war todkrank und plötzlich habe ich es an der Tankstelle nicht mehr ausgehalten und brennende Kerzen. Also bei MCS ist es wirklich so, dass sich dann diese Palette sukzessive erweitert. Und deswegen ist es so wichtig, das System möglichst stabil zu halten, sprich immer wieder mal aus dieser, ne, der Sympathikus ist dann so ein Daueralarmzustand und das muss sich einfach immer wieder mal beruhigen und der Parasympathikus mit ins Spiel kommen. Bloß meistens ist es dann, wenn es schon extrem wird, sehr schwierig. Da muss man wirklich bewusst dran arbeiten, weil sich diese Daueraktivierung vom Sympathikus, das entwickelt sich so schnell und dann ist man ständig im Stressmodus. Und dann funktioniert aber auch keine Therapie mehr. Ne? Du hast ja Stress, nur flüchten oder kämpfen. Da hat der Körper keine Zeit zu reparieren oder für normale Funktionen. Und deswegen verschlechtert sich das bei MCS immer sehr, das gesundheitliche Befinden.
Heidi, unterscheiden sich denn die Reaktionen je nach Produkt? Also gibt es andere Reaktionen bei Menschen bei Parfum oder Raumspray oder Duftkerzen oder Waschmittel?
Ja, es gibt da sicherlich unterschiedliche Reaktionen. Ich würde es jetzt nicht von der Produktart abhängig machen, sondern eher von den Inhaltsstoffen. Also die Symptome und die Schweregrade, die können in Verbindung stehen, zum einen mit der Dauer der Exposition, mit der Konzentration oder der Art des Duftstoffs. Und etliche Duftstoffe sind ja als Neuromodulatoren oder sogar als neurotoxische Verbindungen bekannt. Ne? Also da wird dann die Aktivität des Nervensystems beeinflusst oder vielleicht sogar beeinträchtigt oder eben Nervenzellen sogar geschädigt. Und noch ein Aspekt, der mir jetzt hier einfällt, wir reden jetzt hier über akute Beschwerden, die Duftstoffsensible direkt auf einen Duftstoffkontakt zurückführen können. Aber ja, zum einen, wir sollten noch auf die Menschen schauen, die vielleicht gar nicht wissen, dass ihre Konzentrationsprobleme oder Ähnliches mit dem Duftstoff zusammenhängen können. Ne? Also Paradebeispiel ist ein junger Mann, der war so offen, der hat sich diese Erklärungen angehört und hat es dann einfach mal versucht. Der hat keine Duftstoffunverträglichkeit gehabt, wusste zumindest nichts davon. Und hat dann einfach mal auch ein duftstofffreies Waschmittel gekauft und der war dann überglücklich. Der hatte jahrelang chronische Nebenhöhlenbeschwerden und die waren über Nacht weg. Kein Arzt konnte ihm helfen und kein Arzt hat halt auch an sowas gedacht. Welche Produkte verwenden Sie? Vielleicht ist da irgendein Stoff drin. Und ein ganz extremer Erfahrungsbericht aus der Umfrage. Da hat dann jemand den Job gekündigt, weil er die Parfums dort nicht vertragen hat und schreibt, kam, hat er den Job aufgegeben, waren die epileptischen Anfälle weg. Also das ist ein ganz extremes Beispiel. Und klar, man kann es nicht sagen, alle Nebenhöhlenbeschwerden und alle Epilepsie lässt sich dadurch therapieren, dass man auf Duftstoffe verzichtet. Wäre der falsche Rückschluss, ganz klar. Aber es zeigt halt, wie extrem solche Sachen auf den Menschen einwirken können. Und der andere wichtige Aspekt ist, es gibt ja auch mögliche Langzeiteffekte. Ne? Und wenn man dann eine schwere Erkrankung hat, dann fragt niemand, welche Produkte haben Sie denn jahrelang verwendet? Und es wird ja massiv gewarnt vor, das schöne Wort, Phthalate, die in Duftstoffen enthalten sind. Und die können das Hormon, Nerven und Immunsystem intensiv und vor allem nachhaltig verändern. Und dann kann das zusammenhängen, ja, ein unerfüllter Kinderwunsch oder vorzeitige Pubertät oder Menopause. Es kann das Krebsrisiko erhöht werden. Es kann die Insulinresistenz gefördert werden oder eben eine Schilddrüsendysfunktion. Und das schüttelt ich mir jetzt nicht aus dem Ärmel, sondern es ist wirklich nachzulesen bei den Experten, nämlich bei den Ärzten. Also es gibt eine ganze Reihe möglicher Spätfolgen durch so Langzeitwirkungen. Und ich glaube, es war in der Washington Post, da hat mir eine US-Toxikologin ein Interview gegeben und hat eben dann auch gemeint, meiden Sie alles mit Phthalaten. Und dann wurde sie gefragt, wie mache ich das? Ja, und ihre Antwort, schauen Sie sich die Beschreibung an. Wenn Duftstoffe draufsteht, sind sehr wahrscheinlich Phthalate drinnen. Dann kann man davon ausgehen. Und das ist dann schon so ein Thema, ja, solche Tipps einfach mal ausprobieren.
Heidi, eine Frage. Weiß man was darüber, ob all die mit der Duftstoffunverträglichkeit, ob die alle eine Entgiftungsstörung haben? Ist das mal untersucht worden? Weißt du das?
Na, das ist mir jetzt nicht bekannt. Ich denke ja auch, das Thema mit Entgiftungsschwäche, diese genetischen Untersuchungen, ich denke, das kommt gar nicht so oft zum Einsatz. Es ist ja relativ teuer. Also ich habe mir das dann selber bezahlt, weil ich endlich mal klare Antworten haben wollte, ob das denn vorliegt. Wäre aber eigentlich ganz sinnvoll, auf sowas zu testen, ne? Gerade wenn man Medikamente verschreibt. Je nachdem, ob jetzt jemand schnelle Phase 1 oder Phase 2 hat. Ne? Der eine nimmt Medikamente und sie wirken nicht, weil sie zu schnell aus dem Körper wegtransportiert werden. Und der andere nimmt eine minimale Dosis und hat mit den Nebenwirkungen zu kämpfen. Das ist halt einer von diesen langsamen. Und das wäre eigentlich für jede Patientenbehandlung ganz sinnvoll. Ne?
Ja, absolut. Aber du, da gibt es kein Studienmaterial, ne?
Also
Wahrscheinlich nicht.
ist mir nicht bekannt. Bei MCS gibt es es natürlich. Ne? Also es gibt auch Empfehlungen. Welche genetischen Untersuchungen man dann da vornehmen kann. Aber wie gesagt, es ist dann immer noch kein Beweis, dass es MCS ist, sondern es ist eine Entgiftungsstörung. Und dann kommen ja die anderen Puzzleteile mit dazu. Zum Thema Duftstoffunverträglichkeit kann ich das nicht sagen, weil es sind ja Multiallergiker sind ganz viel betroffen. Ne? Da hängt es vielleicht mehr mit den allergischen Reaktionen zusammen.
Aber es wäre mal ein interessanter Ansatz für eine Doktorarbeit, das mal zu untersuchen, ob vielleicht auch immer die gleiche Entgiftungsstörung vorliegt. Viele offene Fragen, die ich mir jetzt gerade stelle. Denn ich habe auch schon den einen oder anderen mal in diese Untersuchung geschickt. Da kommen sehr interessante Sachen dabei raus. Also wenn man die einzelnen Entgiftungsenzyme dann misst oder messen lässt, du hast recht, das ist sehr teuer, deswegen macht man das nur in sehr, sehr ausgewählten Fällen. Und dann, wenn man also ganz massiv darauf abzielt, dass das genau das Problem sein könnte. Es sind dann häufig Patienten, die da irgendwie schon, weiß nicht, fünf, sechs, acht Therapeuten und Ärzte und Heilpraktiker gesehen haben und man irgendwie an der Stelle nicht weiterkommt.
Ja, das ist leider ganz oft so. Ne? Also es ist ja so aufgeteilt, der Hausarzt weiß nicht weiter. Ne? Bei mir war es ja auch so. Und es gibt ja, bei MCS entstehen ja immer mehr Regulationsstörungen. Ne? Oxidativer Stress und mitochondriale Dysfunktion und systemische Entzündungen. Und diese Sachen kann man testen. Und unter anderem sagen halt Studien, dass bei MCS auch ganz oft erhöhte Antikörper sind. Ne? Und da hat dann meine Hausärztin auch gesagt, ja, man sieht ganz klar, bei Ihnen stimmt was im Körper nicht. Aber was es ist, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Es ist wieder nicht spezifisch genug. Ne? Es konnte nicht geklärt werden, ist es diese oder jene Art von Rheuma oder in welche Richtung geht's? Und das ist so ein bisschen der Fluch bei MCS. Wir fliegen überall unter dem Radar. Also wir sind sensitiver als die bisherigen zur Verfügung stehenden Labortests. Ist leider so.
Ja.
Ja, aber zum Thema Duftstoffe ist mir sowas nicht bekannt. Und um zum Thema Duftstoffe nochmal zurückzukommen und zu sensibilisieren, das ist ja nicht nur ein Stoff, der da drin ist und auf den Menschen einwirkt, ne? Also der Dr. Kruse, der hat das so nett formuliert, Toxikologe, in Duftstoffen ist der ganze Zoo der Chemie zu finden. Und das sind ja schon mal hunderte Stoffe, die gebraucht werden, um diesen Duft zu kreieren. Und dann kommen ja noch andere Sachen mit dazu, UV-Filter, Lösungsmittel und weiß der Kuckuck was. Jedenfalls ist es ein Mix zahlreicher Verbindungen. Und diese Kombinationseffekte, das kann ja gar kein Mensch mehr ermitteln. Und jetzt denkt nur an die Morgenroutine. Jeder, der sich vorbereitet für die Arbeit, Duschen, Körperlotion, Gesichtscreme, Haarspray, Kosmetik, lauter Einzelprodukte, die sich aus diesen hunderten Stoffen jeweils zusammensetzen. Und dann zieht man Klamotte an mit Weichspüler, vielleicht auch noch Wäscheparfüm, wo auch noch mehr Duftmoleküle haben. Und schon multipliziert sich das zu einer wahnsinnigen Wolke. Und dann kommt man vielleicht ins Büro, das sind dann nochmal 10 andere Menschen. Und die haben alle für sich ein so kleines Universum an Duftmolekülen, das sie mit sich rumtragen. Dann kann man davon ausgehen, der Raum ist gereinigt, duftstoffhaltige Reinigungsmittel, vielleicht noch Desinfektionsmittel, dann vielleicht noch beduftete Produkte. Und dann obendrauf vielleicht noch irgendeine künstliche Raumbeduftung. Und dann kannst du dir vorstellen, was da insgesamt für eine Suppe in der Luft schwebt, das der Mensch ständig einatmet. Und das wirkt in der Gesamtheit auf den Menschen ein. Und deswegen kann auch keiner mehr das Risiko berechnen.
Ja, ich beobachte das gerade im Fitnessstudio, jetzt so nach der Corona-Pandemie, dass wir, ich will nicht sagen, so panisch geworden sind vor Viren, dass wir jetzt permanent, wenn jemand auf irgendeinem Gerät gesessen hat und hat das dreimal hin und her gezogen, dann das ganze Gerät desinfiziert wird.
Ja.
Und diese Desinfektionsdosen, die stehen jetzt überall in jeder Ecke und werden dann, was weiß ich, wenn ich eine Stunde in dem Raum bin, dann 100 Mal benutzt. Glücklicherweise bin ich jetzt nicht sehr empfindlich darauf, aber trotzdem inhaliere ich natürlich das Zeug. Und ich glaube, wir haben hier überhaupt gar keine Wahrnehmung, gar kein, in Anführungsstrichen, Unrechtsbewusstsein, diesen, ja, zum Teil synthetisch toxischen, wie auch immer wir sie dann nennen sollen, Stoffen gegenüber, auf die unser Immunsystem letztendlich mehr oder weniger reagiert, je nach Typus, je nach, man nennt das ja auch Polymorphismus, also je nachdem, wie gut ich das entgiften kann über meine Enzyme in der Leber. Und dann sind eben so Menschen wie du und die du gerade alle erwähnt hast, naja, die stehen dann so ein bisschen alleine in der Ecke da. Und ich habe das selber auch schon bei Kunden, Klienten, Patienten gehabt, dass die dann auch nicht ernst genommen wurden. Ja, also dann wurde halt aufgrund von der Arbeitsmedizin im betrieblichen Kontext dann vermutet, da würde jemand markieren, da würde jemand absichtlich immer krank feiern. Also die Themen, die du wahrscheinlich auch kennst.
Ja, weil einfach viel zu wenig bekannt ist, leider auch in der Ärzteschaft, ne? Also Dr. Schwarz hat es mal in einem Interview gesagt, ein führender Geruchsforscher, alles, was man einatmet, ist in kürzester Zeit im Blut nachweisbar. Naja, und der Mensch ist ja ein Wunderwerk der Natur, ne? Das menschliche Entgiftungssystem ist ja ganz toll, aber es ist eigentlich für die körpereigenen Prozesse gemacht. Es ist nicht dazu gemacht, um die ganzen chemischen Abfallprodukte aus der Neuzeit zu entfernen. Und eigentlich kann man doch darauf warten, bis jedes Entgiftungssystem früher oder später mal in die Knie geht. Es ist einfach zu viel. Und die biochemischen Prozesse im Körper, ich denke, das ist so ein fein abgestimmtes Gleichgewicht und Zusammenwirken. Und dieses System stören wir dauernd durch so massive chemische Einflüsse. Und dann verstehen sich die irgendwann nicht mehr miteinander. Das ist doch irgendwo nachvollziehbar.
Heidi, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, welche Einschränkungen auch Betroffene haben und wie sie auch von außen wahrgenommen werden. Was kann denn jeder Einzelne oder was kann der Betroffene denn tun oder auch was hast du getan, um halt solche, also so Kontaminierungen zu vermeiden? Also ich meine, du gehst ja ganz normal, wenn man irgendwo einkaufen geht, wenn man sich mal mit Freunden trifft oder wenn man zur Arbeit geht. man kann ja nicht immer diese Kontamination vermeiden mit diesen Stoffen. Wie gehen Betroffene damit um?
Ja, das ist die ganz große Frage und die ganz schwierige Frage. Also für diejenigen, die stärker davon betroffen sind, da wird das Leben schon ein bisschen ein Spießrutenlauf, kann man sagen, weil einfach Duftstoffe nahezu überall sind. Und wir haben auch die Frage gestellt, ob die Betroffenen das Gefühl haben, dass die Duftstoffverwendung zugenommen hat. Und Österreich und Deutschland, wir sind ja leider die traurigen Spitzenreiter. Und da lässt sich aber für Deutschland dieses subjektive Empfinden sogar objektiv belegen, ne? Die Statistikzahlen zeigen, das ist ein Riesenmarkt mit einem riesigen Wachstum. Das hat zwischen 2018 und 2023 jährlich einen Zuwachs von über 15% gegeben. Ja, und wenn man so krasse und anhaltende Symptome hat, dann ist es natürlich, dass man sich und die Gesundheit schützen möchte. Und es gibt leider keine Medikamente gegen eine Duftstoffunverträglichkeit. Man kann bestenfalls die Symptome lindern. Ne? Asthmatiker können Asthmaspray nutzen oder Migränemittel für die Migräneleute. Aber ansonsten wird es eben schon schwierig. Also der beste Schutz besteht dann für die Duftstoffsensiblen darin, Expositionen möglichst zu meiden. Auch damit sich das System nicht weiter nach oben reguliert. Aber es ist natürlich im heutigen Alltag gar nicht mehr möglich, da hast du recht. Duftstoffe bilden so mit, ja, chemische Barrieren, kann man sagen. Und die finden aber leider keinen Aspekt bei der viel zitierten Barrierefreiheit. Also da sollte man vielleicht mal noch dran denken, dass ja was zu machen ist. Und in der erlebten Praxis heißt es für die Betroffenen, der Zugang zu vielen wichtigen Lebensbereichen ist eingeschränkt und auch die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Na, denk nur an Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Na, wenn dann jemand kommt, der stark beduftet ist, möchte sich neben dich hinsetzen, ja, aufstehen, zur Seite gehen und möglichst in einen Bereich gehen, wo die Duftstoffe nicht sind. Also es wird wirklich kompliziert, auch bei den Einkäufen, Erledigungen in öffentlichen Gebäuden, Lokalbesuche oder Veranstaltungen, total schwierig. Hotelübernachtungen können die wenigsten nutzen. Und Freunde besuchen, ja, das funktioniert vielleicht, wenn viel Rücksicht genommen wird, aber in der Regel ist im Haushalt dann viel Duftstoff anzutreffen oder eben Freunde einzuladen. Ja, da kann es dann schwierig sein, dass die Duftstoffe in die eigene Wohnung gebracht werden. Also es ist für einen Großteil der Befragten ein generelles Problem und eine große Prozentzahl sagt dann, ja, es ist abhängig von der Duftstoffbelastung. Also wenn man das mal vereinfacht betrachtet und sagt, in welchen Situationen ist das kein Problem? Da findet man nur ganz geringe Quoten von Leuten, die sagen, ich habe hier kein Problem. Das ist alles im einstelligen Bereich. Also es ist eigentlich alles im Alltag eine Hürde. Ja, und neben diesen Duftstoffhürden ist noch die Hürde, es ist zu wenig bekannt. Und dann stoßen sie halt nur aufs Unverständnis. Na, und dann steht man Menschen gegenüber, der zweifelt, den Kopf schief legt und mit den Augen rollt. Und im Arbeitsbereich erleben viele sogar Mobbing. Und jeder zweite Betroffene hat den Job sogar verloren.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich habe selber vor, weiß nicht, 6, 7 Jahren die Ausbildung auch in klinischer Umweltmedizin gemacht und mir war das damals, als ich angefangen habe, auch nicht bewusst, ja, wie breit das ganze Thema ist. Also was ist da alles für Einflussfaktoren? Klar wusste ich, okay, Mobilfunkstrahlung, das hat einen Einfluss. Welchen genau wusste ich damals nicht. Heute wissen wir darüber ein bisschen mehr. Wir haben ja ein großes Problem an der Stelle, weil wir Du hast gerade die vielen Betroffenen, die falsch eingeschätzt werden oder dann eben als Simulanten oder wie auch immer bezeichnet werden. Das Problem, dass wir auf der einen Seite eine Diagnostik haben, die sehr eingeschränkt ist und auf der anderen Seite aber permanent zunehmende Einflüsse, synthetische, toxische Einflüsse aus diesen ganzen, ja, Dingen, die man eigentlich, muss man ja ehrlich unter uns sagen, eigentlich nicht braucht. Ja? Also diese ganzen Deodorants und wie sie alle heißen. Die braucht ja eigentlich kein Mensch. Trotzdem ist das ein wachsender Markt. Wir haben ja das Gefühl, dass wir für jede Oberfläche heute, ja, ob es jetzt ein Schreibtisch ist, ob es ein Küchentisch ist, ob es irgendwie der Fußboden ist, für alles brauchen wir ein Reinigungsmittel. Für alles gibt es irgendwelche spezial chemische Reinigungsmittel. Und Ich kann mich erinnern, dass ich hatte mal eine Putzhilfe, eine Putzfrau, und die kam dann so mit zwei Eimern unterschiedlichsten Materialien. Und ich habe sie dann gefragt, was sie so üblicherweise nutzt. Und dann habe ich hier ein einziges Präparat dort hingestellt. Das war so ein Neutralreiniger, und habe gesagt, das reicht uns hier im Haushalt. Und da ist mir aufgefallen, dass eben diese Wahrnehmung dieser Toxizität gegenüber gar nicht da ist. Und auf der anderen Seite muss man dann sagen, die Werbung eben auch sehr, sehr gut funktioniert. Ja, dass wir das alles brauchen letztendlich.
Ja, und es wird ja in der Werbung vermittelt, nicht bloß, dass man dann mit Duftstoffen jung, schön und erfolgreich ist, aber das ist dann ja sowieso. Es wird ja vermittelt, dass es dann hygienisch ist, wenn es so gut riecht. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall, ne? Es werden ja eigentlich oft Hygienemängel nur mit dem Duft überdeckt. Und da denken halt die wenigsten dran, weil wirklich der Werbebereich ist ja so aktiv, das wird uns so verkauft und es ist so normal. Und da denkt keiner drüber nach, habe ich auch nie. Das ist gar kein Vorwurf, habe ich auch nie. Ich dachte mir immer, es ist doch alles geprüft und es wird uns doch nichts verkauft, das schädlich sein könnte. Pustekuchen, Verbraucherkompetenz entwickeln ist heutzutage der einzige Schutz. Und
Ja.
viele Patienten müssen ja auch Patientenkompetenz entwickeln. Da bin ich immer sehr dankbar für deine Mitwirkungen an diesen Online-Kongressen, wo ich dann immer sehr viel lerne, weil es so wichtig ist für uns Patienten. Wir erfahren hier viele Sachen, die uns einfach ein Arzt beim normalen Arztbesuch auch gar nicht vermitteln kann. Ne? Er hat ja gar nicht die Zeit dazu und das spezielle Wissen vielleicht auch nicht. Aber im Alltag und diese fehlende Barrierefreiheit ist eben auch bei der medizinischen Versorgung das Problem. Ja, also jeder Zweite hat bezogen auf Arztpraxen und Kliniken gesagt, das ist ein generelles Problem. Und nochmal fast genauso viele haben gesagt, das ist teilweise oder das ist abhängig von der Duftstoffbelastung. Aber das sind Menschen, das sind zum Teil schwer kranke Menschen. Wir haben ja auch in der Umfrage nach chronischen Grunderkrankungen gefragt. Und wenn man jetzt auch die Verdachtsdiagnosen vom Arzt nimmt und die Vermutungen vom Patienten, dann leidet jeder Umfrageteilnehmer im Schnitt an 6,2 chronischen Grunderkrankungen. Und das sind dann aber Menschen, die anfangen, die Arztpraxen und Kliniken zu meiden. Zum einen wegen der Barrieren, aber auch, weil sie hier die Erfahrung machen, ja, haben auch kein Verständnis für dieses Phänomen Duftstoffintoleranz. Und das hört man wirklich, wirklich oft. Und das ist aber keine Einbildung der Patienten. Jeder Zehnte hat nämlich auch gesagt, sie sind davon überzeugt, dass sie dann vorsätzlich Duftstoffen ausgesetzt worden sind im medizinischen Bereich. Na, also wo ist das hier von wegen Patienten nicht schädigen? Und das ist jetzt keine Patientenfantasie, das ist auch im Buch von der Professor Dr. Gibson nachzulesen. Die schildert hier den Fall von einem Patienten und der war sogar ein angesehener Anwalt und ehemaliger Abgeordneter, also wo man sagt, okay, das ist jetzt jemand, der wirklich objektiv mitdenkt und nicht so emotional handelt. Ja, und dann bei den Alltagsthemen, Axel, um zu deinem Thema zurückzukommen, im eigenen Haushalt, da können die Betroffenen ganz viel umstellen. Ja, sie können duftstofffreie Produkte wählen, ja, so wie es eben auch der Jens schon geschildert hat. Ein gutes Produkt, das dann für vieles reicht. Und hier ist es wichtig, dass Sie eben eine Clean-Air-Situation haben, damit Sie sich erholen können, regenerieren können. Und viele sind ja eben krankheitsbedingt ans Haus zu Hause gefesselt, weil wenn du nirgends hingehen kannst, bist halt viel zu Hause. Nur, das ist leider für 80% der Umfrageteilnehmer auch kein sicherer Rückzugsort, weil ja sehr viele Duftstoffe ringsrum in der Nachbarschaft verwendet werden. Und die dringen teilweise trotz geschlossener Fenster, ne, das sind dann diese diffundierenden Dämpfe, die sogar durch die Ritzen ziehen, ne, die kommen dann sogar in die Wohnung. Und manche können dann die Nacht nicht mehr in der eigenen Wohnung verbringen. Und dann nur,
Unglaublich, ja.
ja, und dann können nur 4% der betroffenen Hotels nutzen. Und dann haben wir gefragt, was macht ihr, wenn ihr ausweichen müsst? Und dann kamen so Antworten wie: im Auto, im Büro, unter Brücken, auf dem Friedhof. Also ich find das so erschütternd. Ich meine, ich habe im Selbsthilfebereich so viel damit zu tun, aber diese Aussagen, da habe ich dann auch den Kopf schütteln müssen. Es gibt unglaublich viele, die verzweifelt einen verträglichen Wohnraum suchen, die ständig von Freund und Familie irgendwo hin müssen, um Unterschlupf zu suchen, weil diese allgegenwärtigen Duftstoffe, ne, das macht die Leute so krank und sie müssten eigentlich irgendwo wohnen. Ökologisches Wohnprojekt wäre doch vielleicht mal so eine Idee.
Und ich habe noch mal eine Frage zur Praxis. Weißt du etwas darüber, ob verschiedene Entgiftungsmethoden wirken, nicht kurativ wirken, aber auf jeden Fall die Sensitivitätsschwelle verändern, sodass man auf weniger Belastungen dann reagiert? Ist das möglich, wie so eine Allergie sozusagen, die Reaktion abzuschwächen?
Also, ich habe es versucht, ne, mit so einer Art Dekonditionierung oder eben hier, ja, wie nennt sie das, neuroimmunologische Programmierarbeit. Man kann dann vielleicht so die Spitze des Eisbergs erwischen. Es gibt vielleicht ein paar, ne, so wie bei einer Kreuzallergie. Man hat eine andere Allergie und plötzlich fängt man auf irgendwas, weil es verwandt ist oder ähnlich ist und es kommt zu überzogenen Reaktionen. Und diese Sachen on top, die kann man dann vielleicht reduzieren. Ja, also ich musste eben auch mal hier Wohnungsflucht begehen und war dann in einem Zimmer mit Zirbenholz. Und der Duft hat mich schier umgebracht. Und da habe ich halt dran wirklich gearbeitet und da hat mir dann dieses Programm geholfen zu sagen, okay, relax, Zirbenholz ist doch nicht schädlich. Aber viele von uns reagieren eben auf, also ich rede jetzt wieder von MCS, müssen wir mal trennen. Viele MCSler reagieren auch auf Terpene. Und interessanterweise sind Terpene meistens Trägerstoffe für Duftstoffe. Also vielleicht sind das Grundproblem die Terpene und nicht die Duftstoffe, kann man auch nicht sagen. Ja, das sollte vielleicht auch mal untersucht werden. Ja, also man kann da vielleicht ein bisschen was justieren, aber das Grundproblem ist gleich, ja. Ich war dann mal in einer Situation und dachte mir, ach, prima, halte ich aus, keine Probleme. Und dann wäre ich bald nicht mehr nach Hause gekommen. Ne? Da kam dann zeitverzögert so eine immense Reaktion. Also ganz wegbringen wird man es allein mit dem nicht, wenn eben der Körper ein Problem hat, diese Fremdstoffe auszuscheiden. Und Thema Entgiftung, ja, es wäre ja wichtig, weißt du, aus der klinischen Umweltmedizin die körpereigene Entgiftung wieder zu stärken, aber da muss man ganz vorsichtig aufbauen, ja. Wenn man jetzt hier gleich die volle Dröhnung mit irgendwelchen Therapien zur Ausleitung reinhaut, dann ist unser System von MCS ja wieder überfordert. Also wir brauchen es über ein bisschen mit bisschen Gas, bisschen Brems und ganz vorsichtig, ne?
Mal noch eine Frage, Heidi. Welche Produkte kann man denn überhaupt noch verwenden? Also könnt ihr als Betroffene, du hast eben gerade gesagt, oder Jens hat es auch gesagt, einen Reiniger. Okay, kann ich nachvollziehen. Aber was ist denn mit Hautpflege? Also wenn du jetzt zum Beispiel duschen gehst oder sowas, gibt es da ein bestimmtes, dass man nur eine Seife oder ein neutrales Duschzeug oder Duschdeo, gibt sowas? Das wirklich, weil ich meine, das ist ja auch ein alltägliches Problem, die Körperpflege dann, oder?
Ja, natürlich. Also grundsätzlich, es werden mittlerweile so viele Produkte beduftet. Einige, meine persönliche Meinung, ist es wirklich sinnfrei. Warum muss ein Staubsaugerbeutel duften? Warum muss ein Staubwischer duften? Es werden Bücher beduftet, Handys beduftet. Also da gibt es eine ellenlange Liste. Also irgendwas einzukaufen ist für Betroffene mittlerweile wirklich schwierig, weil jeder meint, er muss das Produkt beduften. Aber jetzt gerade im Bereich Reinigungsmittel oder Körperpflege, es gibt ein breites Sortiment an duftstofffreien Produkten. Also, ne, jeder von uns kann ganz normal Körperpflege betreiben. Wir müssen nicht stinken. Das ist dann so häufig die Angst, wenn man sagt, man verzichte doch bitte auf Duftstoffe. Ja, ich will ja wegen dir nicht stinken. Ja, deswegen stinkt keiner. Es gibt eben wirklich gesündere Produkte. Und das nutzen ja aber auch andere Verbraucher gern, gell? Denn viele Menschen haben einfach die Nase voll von den ständigen Duftstoffen oder verzichten der Umwelt zuliebe drauf. Das ist ja auch noch so ein Faktor. aber bei den Produkten aufpassen, eben weil es mittlerweile auch ein Markt wird. Ja, dann steht hier werbewirksam drauf, parfümfrei. Aber parfümfrei ist nicht gleich duftstofffrei. Da sind zwar dann keine künstlichen Parfums enthalten, aber halt immer nur duftende Substanzen in anderer Eigenschaft. Ne? Zum Beispiel, um den Produkt Eigengeruch zu maskieren oder als Konservierungsmittel. Und es gab eine Untersuchung und da wurde festgestellt, dass ca. 20% der untersuchten parfümfreien kosmetischen Mittel trotzdem Duftstoffe drin hatten und zwar zum Teil sogar in hohen Konzentrationen. Also das ist wirklich, man muss sich da durchmanövrieren und ein bisschen suchen und finden. Und das Angebot an duftstofffreien Produkten ist eben so wertvoll für so empfindliche Menschen. Aber hier besteht Verbesserungsbedarf. Und hier wieder Ergebnis an so unserer Studie. Die Mehrheit der Befragten hat nämlich dieses Angebot und die Produktkennzeichnung für unzureichend oder schlecht bewertet. Es müsste viel schneller erkennbar sein, ist das Produkt mit oder ohne Duft. Du musst das Produkt zigmal umdrehen, nach dem Kleingedruckten suchen, steht hier irgendwo mit oder ohne Duft. Das gehört ganz deutlich vorne drauf, mit oder ohne Duft. Dann, wenn geänderte Rezepturen da sind, ne, hat man endlich ein Produkt gefunden, das man verträgt, dann ändern sich die Inhaltsstoffe und es ist nicht deutlich gekennzeichnet. Und zu Hause hat man dann Riesenprobleme und sagt, was ist jetzt mit dem Produkt los? Ich vertrage das nicht mehr. Und dann das Problem der Secondhand-Düfte. Secondhand-Düfte haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Die Duftstoffe sind ja mittlerweile so stark, ne? Werbeversprechen, Düfte noch länger, stärker wahrnehmbar. Muss ja irgendwo herkommen. Also ist ein ganz starke Fixiermittel drinnen und diese ausgasenden Duftstoffe übertragen sich halt dann auf andere Produkte. Und dann geht unser einer und kauft sich duftfreie Papiertaschentücher. Ganz toll, super, dass es die gibt. Aber die sind so oft duftstoffbelastet, eben durch diese anderen Waren, vielleicht auf dem Transportweg, bei der Lagerung oder im Verkaufsraum. Das heißt, ein tolles Produkt kommt oft nicht brauchbar bei der Zielgruppe an. Und da wären ein paar Verbesserungsansätze da. Und das Optimalste wäre eigentlich, die Duftprodukte ausgasungssicher zu verpacken. Dann ist nämlich auch die Raumkontamination weg. Kennt ihr das Beispiel mit dem Flieger, der notlanden musste wegen Geruchsstoffen?
Nein,
Das
nein.
ist so ein Paradebeispiel, ne? Ein Airbus mit über 450 Passagieren an Bord, der musste wegen starker Geruchsbelastung eine außerplanmäßige Landung vornehmen. Weil die Crew hatte so mit Kopfschmerz, Schwindel und Übelkeit zu kämpfen, dass die wirklich den Notstand ausgerufen haben. Und am Flughafen wurde dann festgestellt, was ist denn los? Ach, da waren 5 Paletten Wäscheduftperlen im Frachtraum. Und das Flugzeug konnten sie erst nach 2 Tagen wieder hernehmen. Also das sieht man, wie nachhaltig das die Luft kontaminiert.
Heidi, zum Abschluss. Wir haben jetzt gerade viel über Betroffene gesprochen. Wir haben viel über so einen Status quo gesprochen. Auch jetzt noch das Beispiel, wo es überall passieren kann. Selbst ein Flugzeug muss notlanden. Was wäre denn so dein Wunsch für die Zukunft? Also, wir hatten eben schon mal gesagt, dass Sachen besser etikettiert werden oder besser beschriftet werden sollten. Aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, da müsste auch noch in die Forschung investiert werden? Oder gibt es irgendwie, was weiß ich, dass man duftfreie Räume schafft? Was wäre dein Wunsch so für die Zukunft für euch Betroffene?
Ja, also es gibt jetzt zum Beispiel ein neues Analyseverfahren, das hat die Professor Dr. Morlock mit ihrem Team entwickelt. Und da wird nicht mehr gezielt nach Einzelstoffen gesucht, sondern dieses nicht zielgerichtete Screening. Und er zum Beispiel festgestellt bei 50 wahllos ausgewählten Parfums, dass kein einziger Schadstoff frei war. Ne? Und mit solchen Testverfahren könnte man doch die Produkte untersuchen und der absolute Traum wäre natürlich gar nicht erst so schadstoffhaltige Produkte auf den Markt zu bringen. Aber bei den Maßnahmen, ja, gäbe es viele Ansätze und Wichtig ist, diese Regelungen kämen nicht nur den Duftstoffsensiblen zugute, ne, sondern auch für den Umweltschutz und für den allgemeinen Gesundheitsschutz. Die Menschen denken gar nicht dran, das landet im Wasser, das landet in fernabgelegenen Gegenden, Arktis, Antarktis. Man hat so Duftstoffe im Urin von Delfinen gefunden. Ich bin ziemlich sicher, da nimmt kein Parfüm her. Also es ist wirklich ein Faktor für die Umweltverschmutzung. Und wenn man der Umwelt was Gutes tun möchte, wäre es ganz schnell getan, hier duftstofffreie Produkte zu nehmen. Dann bestimmte Regelungen wären gut. Ne? Wenn der Raum künstlich beduftet wird, bitte ein Schild an die Eingangstür, bessere Deklarationspflichten, bessere Grenzwerte. Und ja, duftstofffreie Regelungen für wichtige Lebensbereiche. Also gerade die medizinische Versorgung sollte für jeden zugänglich sein. Und da gibt es tolle Beispiele aus Kanada und USA. Es ist also umsetzbar und es kommt den Patienten und den Mitarbeitern zugute. Also wir in Deutschland, wir haben das irgendwo im Kopf, das kann man doch nicht verlangen, das kann man doch nicht machen. Ja, aber woanders funktioniert es ja auch. Und zwar nicht mit Druck, sondern mit Aufklärung, mit Sensibilisierung. Es gibt in Neufundland eine medizinische Fakultät, die haben eine duftstofffreie Regelung. Das heißt, da gehen die Ärzte raus und haben schon im Studium das Wissen mitgenommen. Wie können Duftstoffe wirken? Welche Alternativen gibt es? Das ist einfach super. Und die amerikanische Ärztekammer appelliert nun auch an Gesundheitseinrichtungen und Organisationen, duftstofffreie Regelungen einzuführen. Und die haben so Toolkits entwickelt. Also da muss nicht jede Firma extra Projekt aufsetzen, sondern man kann an zentralen Seiten nachschauen, wie könnte ich das machen, wie könnte ich das anpacken. Und sowas wäre doch auch mal eine Idee für uns. Und dann bräuchten eben Patienten mit einer Duftstoffintoleranz Ansprechpartner, die sie ernst nehmen, wo sie sich hinwenden können. Ja, und es sollten eigentlich so schädliche Inhaltsstoffe gar nicht erst in den Duftstoffen landen. Und was mir noch wichtig ist, es wird immer mit dem Finger auf den Menschen gezeigt, was funktioniert bei dem nicht, dass er die Duftstoffe nicht verträgt. Aber bitte schaut doch mal in die andere Richtung. Warum schaut keiner in die andere Richtung? Was ist der Systemfehler, dass solche Produkte mit nachweislich wissenschaftlich erwiesenen Schadstoffen, die gesundheitsschädlich sein können, überhaupt in den Vertrieb kommen? Und als simples Beispiel, um das zu veranschaulichen, ich habe die KI gefragt, das beliebteste Knapperzeug in Deutschland sind Erdnüsse. Ja? Und es wird erwartet, der Verbrauch von 120.000 Tonnen jährlich. Würde irgendjemand auf die Idee kommen, weil ja so viele Menschen Erdnüsse lieben, dass er die überall ins Essen reinschüttet? Na, es muss sogar vor kleinsten Spuren gewarnt werden. Aber mit Duftstoffen wird es gemacht. Und Luft lässt sich aber nicht abgrenzen. Das sind chemische Einträge, die alle Menschen dann einatmen müssen und die dann womöglich ganz stark reagieren.
Heidi, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Es war super interessant und ich denke, du hast ganz, ganz viele sensibilisiert, einfach mal genauer hinzuschauen, ein bisschen bewusster durch den Alltag zu gehen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht riecht der eine oder andere mal genauer hin oder liest auch mal auf der einen oder anderen Verpackung mal das Kleingedruckte. Denn Duftstoffe sind unsichtbar, aber die Wirkung nicht immer. Von daher schaut noch mal genau hin. Heidi, vielen, vielen Dank nochmal, dass du da warst. War ein super interessanter Podcast. Wir hätten noch lange weitersprechen können. Und vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, dass wir vielleicht noch mal eine zweite Folge machen. Vielen Dank, Jens, an dich auch vielen Dank und euch da draußen auch vielen Dank wieder fürs Zuhören. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.